SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsesser und wir nehmen uns heute Zeit für Raphael Ickler. Und da gleich mal eine Frage vorweg an unseren Gast. Herr Ickler, können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist?
Wir haben jetzt etwa 21:45.
Denn etwa 21:45 muss man sagen, denn es ist eine ganz besondere Uhr. Da ist, sehe ich von hier aus nur ein Zeiger statt zwei oder drei oder noch mehr, wie an meiner Uhr zum Beispiel. Und auch besonders ist, sie stammt von unserem Studiogast selbst, denn Raphael Ickler ist Uhrendesigner und Hersteller aus Pforzheim, außerdem Spross einer Familie, die seit Generationen in der Uhrenindustrie tätig ist. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Es ist schön, dass ich da sein darf.
Herr Ickler, was ist eine Uhr für Sie? Ein Zeitmesser?
In gewisser Weise schon auch ein Zeitmesser, aber auch Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und an sich ein schönes Objekt einfach.
Herr Ickler, mir geht's oft so, dass ich bei anderen Menschen aufs Handgelenk gucke, weil ich wissen will, ob meine Uhr gerade selber richtig geht, und dann ist da gar nichts mehr. Und wenn ich dann frage, ach, du hast gar keine Uhr, dann sagen die, doch, ich habe doch mein Handy. Wie finden Sie das?
Ich finde es zum einen verständlich, aber halt auch schade. Also mir selber würde es nicht genügen, weil ich halt auch Lust drauf habe, eben nicht die ganze Zeit mit digitalen Monitoren mich zu beschäftigen. Das heißt, der Blick aufs Handgelenk, wenn dann da eine analoge Uhr, eine analoge Maschine tickt, finde ich beruhigend und einfach was Schönes, auch ein Überbleibsel vielleicht auch aus einer anderen Zeit, die aber immer noch ihre Gültigkeit hat.
Stichwort Zeit. Was für ein Zeitgefühl haben Sie selbst? Also müssen Sie oft auf die Uhr gucken oder haben Sie eine gute innere Uhr, dass Sie ungefähr wissen, so jetzt muss ich das machen, jetzt habe ich, so das steht an so ungefähr und so viel Zeit bleibt mir da jetzt.
Dadurch, dass ich jetzt, also so wie ich jetzt halt arbeite momentan, also sprich komplett alleine, brauche ich die Uhrzeit per se eigentlich nicht. Also heute habe ich sie gebraucht, weil ich hier ins Studio gekommen bin. Aber so probiere ich eigentlich recht zeitlos zu arbeiten tatsächlich, dass ich einfach mit den Stimmungen und den Strömungen, die aufkommen, einfach versuche zu arbeiten und eigentlich den Bereich dann mache, der mir gerade Spaß macht oder der gerade ansteht. Also mehr so im Flow, um das auf Englisch zu sagen. Also ich habe jetzt nicht so einen hart durchgetakteten Alltag. Ich habe schon viel zu tun, aber ich mache das eigentlich ja so, wie es gerade kommt. Eher.
Also Sie sind sozusagen Herr Ihrer eigenen Zeit.
Sozusagen, ja.
Das ist eigentlich sehr beneidenswert.
Mittlerweile schon, ja.
Sehr beneidenswert. Kommen wir jetzt mal zu den Objekten der Begierde. Sie haben hier eine ganze Reihe mitgebracht. Ich würde aber gerne mal noch bleiben bei der, die bei Ihnen am Handgelenk tickt, nämlich diese vorhin angesprochene Einzeigeruhr, diese unglaublich reduzierte Design, wo, also ich glaube, jeder Strich ist dann nur, erklären Sie nochmal, das ist immer eine Viertelstunde dann, oder?
Genau. Also man hat halt, also diese ist de facto 1, die ist ja recht grobschlachtig, das ist auch das erste Modell. Da sind jetzt große Stundenindexe angebracht, also 12 Stück, 12 Stundenuhr. Aber zwischendrin, also zwischen 12 und 1 Uhr zum Beispiel, sind drei weitere Striche, die dann die Viertelstunden unterteilen. Und dann zeigt dieser recht große, grobschlachtige auch Zeiger, zeigt da drauf und lässt dann aber auch Raum für Intuition halt, weil man natürlich nicht genau die Minute ablesen kann, sondern wenn es jetzt zum Beispiel auf halb steht oder auf 40, dann wäre es ja quasi zwischen dem Viertelstundenindex halbe Stunde und Dreiviertelstunde. Und das führt einfach zu so einer gewissen Entschleunigung auch in dem eigenen Verhalten, würde ich sagen. Und
das wollte ich nämlich gerade schon fragen, also wofür dieses Design steht. Es steht dann tatsächlich für Reduktion, aber auch für mal ruhig machen, mal langsam machen.
Genau, mal langsam machen. Also man sieht aber trotzdem natürlich, also ich sag mal so, wenn man jetzt irgendwie so typische Zeitpunkte im Alltag sind ja Termine.
Das ist dann Viertel nach, Viertel
genau,
vor.
Und die sind ja eigentlich in der Regel eh immer auf Viertelstunden oder auf halbe, ganze Stunden gelegt. Das heißt, dort wird sich im Verhalten relativ wenig ändern. Ich habe bei mir selber festgestellt, auch was Kunden mir geschrieben haben im Feedback zu der Uhr. Also man ist auf jeden Fall rechtzeitig da, weil man es halt nicht so genau ablesen kann. Also man schiebt nicht alles auf die letzte Sekunde. Und es funktioniert eigentlich wirklich ganz gut. Also auch bei krasser durchgetakteten Alltagen kommt man mit der Uhr eigentlich ganz gut klar. Und natürlich im Freizeitbereich sowieso. Also viele Leute tragen die auch am Wochenende und schreiben mir dann, dass es total angenehm ist, so eine Uhr zu haben, wo sich ja auch rein physisch sehr wenig bewegt, ne?
Richtig.
Keine Minute und
also nicht, ich habe hier so einen alten Schweizer Chronographen, da sind 1000 Zeiger, da ist da ständig irgendwas in Bewegung. Ich finde das persönlich ganz schön.
Ist ja, also auch eine ist ja auch schön, wenn man die Maschine laufen sieht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich nehme gerade die Zeit, wie lange wir sprechen. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber es gibt doch eigentlich schon Einzeigeruhren. Und mir fällt da die Firma Meistersinger ein aus Münster, die macht das, glaube ich, schon etwas länger, seit 2001.
Das stimmt, ja. Es gibt auch noch andere. Ich habe mich ja damals, 2009 war das, hingesetzt und dass ich ja auch aus einer Uhrmacherfamilie komme, habe ich anfangs erst andere Pläne gehabt, aber dann dachte ich mir, jetzt probiere ich es doch mal mit einem Projekt einfach. Und da kam halt die erste Uhr, diese 1, die de facto 1 raus dabei. Und ich habe dann für mich sozusagen gedacht, also habe ich die für mich erfunden, ohne groß zu schauen, was gibt's denn schon. Und da kam die dann raus halt letztendlich. Und dann habe ich dann aber auch, als die dann die ersten Entwürfe da waren, halt mal ein bisschen rumgeschaut und habe dann auch die zeitgenössischen Hersteller entdeckt, aber dann auch in der Historie geschaut. Und die Einzeigeruhr an sich ist ja die Mutter aller Uhren. Also wenn man da auf die Kirchturmuhr schaut, also Sonnenuhr, die geht nicht anders, ne? Die war noch früher, aber Kirchturmuhr oder halt auch die Taschenuhr, die klassische, die war ja per se am Anfang eh auch eine Einzeigeruhr. Ne?
Gut, außerdem sieht ihre ganz anders aus als,
genau,
als
die, Meistersinger. Die hat auch einen anderen Anspruch. Meister Singer versucht ja schon ziemlich genau zu sein. Also der hat ja eine viel feinere Unterteilung. Und so grobschlachtig wie die 1 jetzt ist, habe ich jetzt nichts gesehen auf dem Markt. Mhm. Ja.
Sie sind Mitglied im Werkbund, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist eine sehr traditionsreiche Künstler-, Architekten-, Unternehmervereinigung, gegründet noch von Peter Behrens, der auch im Bauhaus maßgeblich war. Wie viel Bauhausdesign oder auch Bauhausphilosophie steckt in Ihren Uhren drin?
Für mich ist so Bauhaus von der Ästhetik her sehr ansprechend. Einfach diese Form-Funktions-Relation, einfach eine Zeitlosigkeit letztendlich auch, die sich dann auch in meinen Uhren widerspiegelt. Ich bin jetzt aber nicht jemand, der mit aller Kraft eine Bauhaus-Uhr rausbringen muss, sondern wenn ich jetzt was entwerfe oder designe, dann steht am Ende halt die Uhr da und die lässt sich dann letztendlich in die Kategorie Bauhaus-Uhr einordnen.
Jetzt haben Sie mir, ich habe es gerade schon angesprochen, hier mal so eine richtige Kollektion auf den Tisch gelegt. Als uhreninteressierter Mensch bin ich jetzt schon ganz schön abgelenkt von Ihrer Marke de facto. So haben Sie die genannt. Wenn ich hier mal gucke, da gibt es zum Beispiel eine mit roten Zeigern. Dann haben wir hier nochmal so eine ein bisschen wie Ihre Einzeigeruhr, nur dass sie zwei hat. Was ist hier, kann man sagen, so das de facto Typische? Was verbindet die? Also ich würde sagen, na, wenn ich es mir so angucke, Schlichtheit, Reduktion.
Reduktion, ja. Genau, ich verzichte auf Zahlen zum Beispiel. Das sind eigentlich nur die reine Indexuhren. Ich habe kein Datumsfenster, um mich auch komplett auf die Zeit zu konzentrieren und da auch nicht abzulenken letztendlich.
Ja. Was ist das für ein Material hier, das Band? Das ist so ein ganz dünnes. Das ist
Rindleder, ja.
Und die Gehäuse, also Sie machen Stahl und ich glaube auch Bronze und die sogenannte PVD-Beschichtung, das ist so ein schwarzes, ja, so eine Art Pulver, also damit wird der Stahl dann schwarz. Wieso diese Materialien? Also Gold zum Beispiel sehe ich bei Ihnen gar nicht.
Nee, das habe ich nicht. Nee. Das ist jetzt auch nicht so meine Zielgruppe oder so. Also Golduhren machen dann andere. Ich mache ja auch Uhren zu einem guten Preis, halt gutes Preisverhältnis. Es wird ja auch alles im Direktvertrieb sozusagen an den Mann gebracht, ohne Händlermargen, die da dazwischen stehen. Also es ist ein faires Produkt, fair zum Kunden und fair durch die kurzen Wege fährt zur Umwelt. Also Titan gibt es auch noch eine Variante, aber das sind eher so, ich sag mal, ich beziehe mich da mehr so auf die klassischen, auch zurückstehenden Materialien.
Ja, zurückstehend heißt?
Zurückstehend heißt jetzt einfach, also ich brauche jetzt nicht so eine, ich mache keine Bling-Uhren, die jetzt sofort schreien, hey, ich bin teuer und ich bin ein besonderer Träger,
sag ich mal. Ich bin ein besonderer, über die Träger sprechen wir. Wäre dann noch ein wichtiger Punkt noch, der nicht alle, aber die meisten ihrer Uhren auch verbindet. Es sind in den seltensten Fällen Quarzuhren, also welche mit Batterie, sondern es sind tatsächlich mechanische, also richtig schön mit Zahnrädern, obwohl es teurer ist meistens als Quarz. Auch eine bewusste Entscheidung, vermute ich.
Ja, durchaus. Also ich habe ja auch Quarzmodelle im Programm halt, also einfach wegen der Preiskategorie, die sind baubedingt dann auch oft flacher. Aber die Hauptkategorie stellen mechanische Uhren dar, die halt für mich einfach als Objekt auch viel spannender sind, weil man eben nicht die Batterie braucht und die Auflösung auch von der Sekunde zum Beispiel, wenn eine Sekunde drauf ist, die läuft natürlich viel feiner und klickt nicht jetzt bei meinen Uhrwerken wie jetzt bei einer Quarzuhr.
Genau, bei einer Quarzuhr zuckt es und bei einer anderen, schwebt es.
Und das Schöne ist halt einfach diese Art der Energiegewinnung durch den Rotor, der sich dann bewegt.
Genau, das kann man jetzt im Radio leider nicht sehen, aber man kann es vielleicht hören. Wir sind mal ganz leise. Ich habe hier jetzt diese Bronze de facto hier in der Hand. Und jetzt betätigen wir mal den Rotor. Und dann läuft die sicherlich die nächsten Minuten, Stunden, schön weiter. Und darüber sprechen wir auch gleich. Sie hören SWR 2 Tandem. Zu Gast ist heute der Pforzheimer Uhrendesigner und Hersteller Raphael Ickler. Herr Ickler, Ihre Familie hat seit mehr als 90 Jahren mit Uhren zu tun. Aber ich muss zugeben, dass ich den Namen nicht kannte, obwohl ich mich durchaus für Uhren interessiere. Ich habe mich ja da bereits geoutet. Woran liegt das? Dass der Name Ickler mir nicht sagen konnte oder nicht sagte?
Der Name Ikler an sich, der steht halt vor allem für Fertigung von Uhrgehäuse, was jetzt vielleicht dem normalen Uhrenkunden so jetzt in der Suche im Internet nicht auffällt, ja, erstmal. Es gibt aber auch Marken, die aus unserem Hause kommen, die sicherlich bekannt sind, also wie jetzt zum Beispiel Limes, Archimede oder Autran Viala. Da kann sein, dass sie da vielleicht schon was
davon Limes, gehört. Ja, genau. Aber das heißt, es gab nie eine Uhr, wo wirklich Ikler auf dem Ziffernblatt stand. Ja. Nicht, nee. Und daran liegt es dann wahrscheinlich. Ja, also anders als Junghans oder so.
Ja,
ne?
Genau.
Das heißt, die Gehäusesparte war dann auch immer so das Standbein, also dass man für andere auch fertigt.
Genau, also in der Eigenregie für sich selbst und für andere, genau.
Und haben die Iklers dadurch vielleicht auch die Quarzkrise besser überlebt? Es gab ja diese Krise der Schweizer und der deutschen Uhrenindustrie so in den 70er Jahren, als die ganzen Quarzuhren die Mechanik überflüssig machten. Da sind sie dann wahrscheinlich besser durchgekommen, weil Gehäuse man ja immer braucht.
Das kann sein, ja. Es wurde dann auch zu der Zeit, kurz davor waren es mechanische Uhren und dann gab es diese Quarzkrise mit Uhren, die günstiger und genauer waren, also so ein Totschlagargument für den normalen Kunden halt. Da wurde tatsächlich dann durch die eher auf die Uhrengehäuseproduktion aufgestellte Wirtschaftlichkeit sozusagen, konnte man da gut reagieren, hat dann aber auch sehr viele Quarzgehäuse tatsächlich gemacht in der Zeit.
Aber auch dann für andere, ne?
Genau, aber ja. In Pforzheim, also ganz witzig, es war eine andere Zeit, ne? Das war noch vor Fernost und so, das war wirklich made in Germany vor Quarz halt. Ne?
Und wie ist es heute? Sie fertigen immer noch in Pforzheim, oder?
Nicht für Quarz, sondern für digitale Uhren, also quarzgetriebene digitale Uhren. Und jetzt wird immer noch in Pforzheim gefertigt, ja.
Wie groß muss ich mir das vorstellen? Also es ist ein Familienbetrieb. Das ist ein
Familienbetrieb, ja. Der war zu Urzeiten fast schon klein-mittelständisch, sage ich mal. Ja, es lag ja daran, dass halt die Art der Fertigung viele kleine Maschinen, viele Mitarbeiter und heutzutage ist es so, dass man da halt 2, 3 CNC-Maschinen stehen.
Also so große Fräsen, die computergesteuert sind.
Computergesteuerte Fräsen, es sind jetzt mehr Leute halt noch in der Montage und halt auch durch den häufig, also im Internet stattfindenden Vertrieb bei allen unseren Marken, halt auch im Vertrieb oben im Büro halt. Ne?
Also wie viele Leute arbeiten bei Iklers? 50, 60, 70?
Nee, 10 Leute. Ja.
Also wirklich Familienbetrieb. Ja. Wie war das denn bei Ihnen zu Hause? Waren Uhren dann auch so ein Dauergesprächsthema oder hat sich das dann auch abgestumpft, sodass der kleine Raphael irgendwann gedacht hat, bloß nichts mit diesen Zeitmessern da zu tun zu haben? Oder wie war das?
Uhren an sich waren so passiv ein Thema, weil ich auch als kleines Kind oft in der Firma war und vor allem da, wo die Maschinen standen. Damals hat wirklich noch die Pressen und die Poliermaschinen und da habe ich mich immer wohlgefühlt, da ist nach Öl gerochen. Da gab es auch noch eine Galvanik im Haus und so, das war hochspannend als kleines Kind. Da habe ich mich viel aufgehalten, aber jetzt beim Mittag- oder Abendessen, da wurde da nicht so viel über Uhren gesprochen. Es war einfach normal halt, ne? Wenn man da drin steckt, ist es normal.
Waren die Iklers dann immer eher Kaufleute oder Uhrmacher oder Ingenieure oder alles zusammen?
Mein Opa, der das ja dann lange geführt hat, der hat, ich glaube, wie hieß es damals, so eine Art Realschule gehabt und hat dann halt einfach gelernt, an der Maschine Sachen herzustellen, ja, also ohne Studium natürlich damals. Mein Vater ist Ingenieur, ja. Meine Schwester, die es jetzt macht, die hat einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, also für die Ikler GmbH. Ne? Mhm. De facto mache ich ja komplett selbstständig.
Ja, ja, natürlich, das wollte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber
und ich bin ja beides so, also ich habe ja auch Marketing-Kommunikation studiert, aber dann auch an der Kunsthochschule in Bremen studiert. Also ich komme so aus beiden Welten. Das spiegelt sich dann letztendlich auch in den Uhren wieder.
Und wie weit sind Sie, sag ich mal, mit der Technik und mit dem Uhrmachertum dann auch selber vertraut? Also Sie machen ja alle selber. Also gut, Uhrwerke bauen Sie nicht. Das geht ja auch fast gar nicht. Das wäre ein Wahnsinnsaufwand. Sondern Sie verschalen die, aber das machen Sie selber, oder?
Ja, zum Großteil schon, ja. Je nach Nachfrage. Also es gibt dann immer wieder Stoßzeiten, wo halt jetzt viele Leute bestellen. Dann gibt es wieder mal ruhige Tage. Ich gucke schon, dass ich viel auch für den Uhren selber zusammenbaue. Aber ich habe auch 2 Uhrmacher, die extern ihre Uhrmacherei haben und die helfen mir dann, wenn es jetzt zu viel wird.
Sie haben gesagt, Sie sind selbstständig, Sie sind also im Grunde Ihre eigene Firma, kommen allerdings eben aus dieser Familienfirma oder Firmenfamilie Ikler. Inwiefern profitieren Sie denn vom Familienbetrieb oder können Sie also irgendwelche Synergien schaffen?
Ja, Synergien gibt es natürlich ohne Ende. Also zum einen halt natürlich das Know-how, wird vieles besprochen. Vor allem halt natürlich die Uhrgehäuseproduktion, die wir auch zusammen machen und dann einfach alles in-house zusammen fertigen und dann am Prototyp zusammen feilen und so. Und das macht einfach super viel Spaß. Ne?
Taugten die Eigenmarken der Firma Ikler auch so als Statussymbol oder hat Ikler Senior dann als erfolgreicher Unternehmer doch eher eine Rolex am Handgelenk gehabt?
Wer ist Iklas Senior?
Na, Ihr Vater.
Mein Vater.
Oder der Opa auch.
Ja. Nee. Also die tragen dann schon die eigenen Modelle, ja. Mhm. Das sind auch keine Uhrensammler per se. Also das ist einfach, ich sag mal, so wie es der Modegestalter gern schwarz trägt oder sich im Vintage-Bereich bedient, ja. Wer so viel mit einer Sache zu tun hat, der ist jetzt nicht automatisch dann ein Sammler oder besonderer Liebhaber. Schon natürlich für das Produkt, für die eigene Sache, aber es ist jetzt nicht so, dass da bei fremden Marken noch eingekauft wird, um sich da noch auszuschmücken. Wir haben ja tagtäglich mit Uhren zu tun und finden ja auch das, was wir machen, sehr schön. Ja.
Wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sich eine Breitling anziehen oder überhaupt irgendwas Fremdes? Oder haben Sie, sag ich mal, also Sie sammeln auch nicht?
Nee, ich sammle nicht, nee. Also eine Breitling würde ich mir auch nicht anziehen.
Vane zu Bling-Bling wahrscheinlich.
Ja, also da steht mir einfach zu viel drauf.
Wer kauft denn eigentlich de facto Uhren, also Ihre Marke? Haben Sie da eine ungefähre Vorstellung?
Soweit ich das feststellen kann, also ich kriege jetzt eine Bestellung, dann ist es einfach ein Online-Formular, kommt zu mir. Ich habe natürlich auch viel persönlichen Kontakt und so mit den Kunden direkt dann auch, aber ich kann es dann herausfinden, wenn jetzt zum Beispiel die E-Mail sozusagen hinten sprechend ist, wenn da jetzt eine Firma dahinter steht oder ein Büro oder so, dann schaue ich dann immer mal nach, was die Leute noch so treiben. Und viele von denen sind Selbstdesigner, Architekten, Kreative, aber auch viele Leute, die anderen Tätigkeiten nachgehen. Aber ich versuche schon so auch meine Uhren zu machen für Leute, die mir nahestehen. Also sprich, ich mache Uhren, die mir gefallen. Die gefallen dann auch Leuten, die vielleicht in ähnlichen Bereichen tätig sind.
Also es sind Kreative, viele
davon,
was mit Gestaltung auch zu tun hat.
Genau, sind auch Leute dabei, die sagen, ich habe 200 Uhren und das ist ein junger Typ, der da irgendwas macht und die finde ich auch gut. Den gucke ich mir jetzt mal an. Halt, ne?
Also die gibt es schon, diese Sammler. Ja. Raphael Iklas ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Der 35-Jährige aus Pforzheim hat vor ziemlich genau 10 Jahren seine eigene Uhrenmarke gegründet, de facto, und führt damit auch auf seine Weise die Familientradition fort, denn die Iklas sind seit mehr als 90 Jahren im Uhrenbau aktiv, vor allem mit der Produktion von Uhrengehäusen für andere. Herr Iklas, wie entstehen denn Ihre Entwürfe für Uhren? Am Computer oder zeichnen Sie das noch auf Papier?
Die ersten Schritte passieren im Kopf, also nach dem Motto, was will ich denn, was für ein Uhrentypus soll es werden, und dann auf dem Papier und dann natürlich digital, ja. Also das ist dann schon die Art, wie ich das dann auch mache, also in dem Vektorprogramm halt einfach wird es dann zusammengebastelt und dann gibt es einen Prototyp irgendwann. Wenn mich damit anfreunden kann, danach ein bisschen hin und her, kann es schon sein, dass so eine Uhr dann aber auch mal ein halbes Jahr bei mir auf dem Schreibtisch liegt und erstmal nicht rauskommt. So. Will mir da schon sicher sein. Es ist echt so eine sehr emotionale Sache, bis dann die Uhr tatsächlich, man muss sich mit der Uhr dann auch erstmal anfreunden. Ich finde auch den Namen dann ganz wichtig für mich irgendwie. Also ich habe ja durchaus durch die ganze Kollektion durch, sind es ja deutsch geschriebene, aber auch international, also im Englischen jetzt gedacht, fähige Titel, jetzt Akkord, Kinetik, Vektor oder so, in deutscher Schreibweise, die dann auch immer so ein bisschen den Charakter der Uhr noch transportieren.
Was liegt denn hier zum Beispiel? Diese, die ich vorhin schon mal in der Hand hatte, die mit dem Bronzegehäuse und dem schwarzen Zifferblatt, die ist etwas größer, steht jetzt aber kein Name drauf oder vielleicht hinten, aber nee, das sind meine Augen nicht gut genug im Moment.
Das ist die Akkord, heißt die hat 2 Zeiger, die hat auch einen German Design Award bekommen tatsächlich, also hat mich damals echt gefreut, 2016 war das. Die heißt jetzt zum Beispiel Akkord, ja.
Und wie viele Modelle gibt es im Moment so? Und produzieren Sie die immer weiter oder nehmen Sie dann auch manchmal welche aus dem Programm?
Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Uhren dann rauszunehmen, das habe ich bisher noch nicht geschafft irgendwie. Die sind jetzt alle da, es gibt jetzt, sag ich mal, was muss man überlegen, es sind 8 verschiedene Typen, die es dann aber auch in vielen Variationen immer gibt. Also es sind insgesamt sehr viele Variationen von 8 Typen. Da wird dann das Zifferblatt, der Zeiger, die Materialität des Uhrgehäuses geändert. Klar, Armbänder kann man auch wechseln, darum geht es nicht, sondern an sich jetzt um die Uhr selbst. Es sind in der Summe vielleicht 100 Variationen.
Und Sie sagten gerade, das haben Sie noch nicht geschafft, eine aus dem Sortiment zu nehmen. Mhm. Wie nicht geschafft?
Ja, das ist halt wie so eine Familie, ne? Die wächst halt, und wenn ich jetzt da eine rausnehmen würde, das wäre für mich wie so ein chirurgischer Eingriff. Kam bisher noch nicht so weit, nicht dazu. Also natürlich, je mehr Uhren man hat, so desto schwieriger wird es für mich jetzt als Individuum natürlich auch, das zu stemmen, weil das heißt ja auch Lagerbestände, Planung, so, das ist ja alles gar nicht so einfach. Ne? Vieles wird ja auch wirklich auf Bestellung dann gebaut halt. Die Uhren liegen jetzt nicht alle bei mir im Schrank, sondern es kommt zu 70% vor, dass ich die Uhr dann wirklich auch für den Kunden direkt baue halt, ne, wenn er bestellt.
Kommt es dann manchmal vor, Sie sprechen ja unheimlich emotional von Ihrem Arbeiten und Ihren Werken und also Ihren Schöpfungen. Kommt es manchmal vor, dass es dann fast schon schade ist, dass Sie, wenn Sie die so fertig haben, dass Sie die dann weggeben müssen?
Ja, also so ähnlich. Ja. Also ich meine, das Weggeben dann letztendlich ist nicht so, das gehört dazu, ja. aber wirklich zu sagen, okay, die Uhr läuft sehr gut, wird natürlich in der Qualitätskontrolle alles überprüft, ja. Dann geht es darum, der letzte Blick, sage ich mal, bevor die Uhr jetzt in die Verpackung geht und dann zum Versand, ist schon immer recht aufwendig, da ich den ja auch selber mache. Also es könnte sein, dass es wahrscheinlich effizienter wäre, wenn es jetzt ein guter Mitarbeiter machen würde, weil wenn ich da selber auch noch sagen muss, okay, die Uhr ist jetzt wirklich in einem perfekten Zustand, jetzt schicke ich die in die USA oder so, dann ist sie erstmal weg. Und ich möchte natürlich die bestmögliche Arbeit abgeben.
Wenn ich Ihren Lebenslauf richtig gelesen habe, dann haben Sie ja erstmal BWL studiert, aber jetzt nicht mit dem Ziel, mal später eine Uhrenmarke zu haben, oder?
Nee, gar nicht. Nee. Also BWL, ja, im Grunde, im Grundstudium war es BWL, aber ich wehre mich so ein bisschen gegen den Begriff. Also es war ein Marketing-Kommunikationsstudium mit einem Grundstudium in der Betriebswirtschaftslehre in Pforzheim, genau, Hochschule in Pforzheim. Nö, da hatte ich eigentlich gar nicht das Ziel. Nee, das war für mich so ein bisschen so ein Mittelweg. Ich wollte eigentlich gleich eher so ins Kreative, ins Design gehen eigentlich und habe mich dann aber so hin und her gerissen gefühlt und habe jetzt dann erstmal so ein bisschen den Mittelweg, was auch jetzt so, sag ich mal, so Jobsicherheit angeht. Ich habe damals ja mich auch für die Kommunikationsbranche interessiert und die geht halt eher über das Studium.
Mhm. Haben Sie nicht auch mal bei einer Werbeagentur reingeschnuppert, mal hospitiert?
Genau.
Oder?
Genau, hospitiert, ja, Praktikum gemacht. Das war bei Jungformat im Text. Also mich hat halt Texter interessiert. Das war an sich ja eine ganz gute Zeit, aber mir haben dann der Arbeitsrhythmus hat mir nicht getaugt und ich fand es dann auch zu propagandistisch, jetzt für große Marken da die Kundschaft heranzuziehen. So, das hat mir selten getaugt. Das kam immer auf den Kunden an, soweit man das als Praktikant natürlich auch da alles selber steuern kann, aber am meisten hat mir da Spaß gemacht, die Arbeit für die Wettbewerbe, also die rein kreative Art, die Arbeit, die jetzt nicht zum Ziel hat, was zu verkaufen, sondern dass halt irgendwie ein Plakat halt irgendwie beim ADC irgendwie hoffentlich einen Preis kriegt. Das haben wir dann immer nach Feierabend gemacht so. Und das war eigentlich der spaßigste Teil daran.
ADC ist, glaube ich, der Club der Art Director. Ja, Art Directors, ne? Club. Genau, ja. Richtig. Sie haben dann ja auch noch ein Masterstudium gemacht und sind dann noch stärker in die kreative Richtung gegangen, nämlich, ich glaube, Digital Art, wie heißt es genau?
Digital Media Art hieß es, ja.
Nämlich Digital Media Art an der Hochschule der Künste in Bremen. Das heißt, Sie sind auch Künstler mit Brief und Siegel.
Ja. Doch. Also kann man schon so sagen, ja, ich habe das studiert, das war wichtig. Das hat halt, also zum einen, das erste Studium war halt irgendwie ein bisschen Scheuklappe zu, also Blick nach vorne. Und in Bremen wurde die Scheuklappe dann geöffnet und den Blick wurde dann weiter, also der war schon angelegt bei mir, aber die Schule hat das wirklich unterstützt. Und ich war jetzt in der Schule, auch vorher im Gymnasium und so, war ich jetzt nicht der klassische gute Schüler. Ich habe da immer mich so ein bisschen schwer getan, Sachen da auswendig zu lernen. Auch in dem Studium in Pforzheim war das ähnlich. Es war dann recht schnell weg bei vielen Fächern, nicht bei allen. Manche haben ja auch wirklich Spaß gemacht, was gebracht. Aber in Bremen habe ich in den ersten Vorlesungen dann tatsächlich Tränen in den Augen gehabt. Ja. Also aufgrund der Effektivität, wie da der Unterricht angegangen wurde. Es war ein internationaler Studiengang. Da waren Leute aus dem Iran, aus China, aus Indien und ein paar Deutsche. So, wir waren 15 Mann an einem Tisch mit einem Professor dann und es gab keine Regeln, es wurde frei gesprochen und alles war, es gab kein richtig oder falsch. Das fand ich sehr, sehr angenehm.
Was genau hat man dann da gemacht bei Digital Media Arts? Also mir fällt da das ZKM in Karlsruhe ein.
Genau. Ja.
Also das heißt, Sie haben dann wirklich Installationen
zum
entwickelt?
Beispiel, ja, oder? Ja. Ich habe mich viel mit Video und Ton beschäftigt. Das war so ein bisschen meine Herangehensweise. Das Ding in Bremen, was auch die Hochschule, finde ich, als sehr interessant herausstellt, ist halt, dass es eigentlich überhaupt keine Regeln gibt. Also es gibt jetzt nur, entweder man macht halt Fine Arts, dann pinselt man oder man hackt Holz oder so, aber eine richtige Richtung gibt es da nicht. Ne? Das war eigentlich das Interessante. Das war tatsächlich dann auch, was interessant und gut war, aber halt auch dann gleichzeitig sehr anspruchsvoll. Ne? Wenn es gar nicht mehr irgendwie eine Richtung da ist, richtig oder falsch, dann muss man tatsächlich viel mehr nachdenken. Und das war im Endeffekt für mich auch, was jetzt Lehre an sich angeht, das Lehrreichste bisher so. Ne? Also wenn man wirklich ins Lehre geht und dann natürlich mit Professoren dann da ein bisschen, wenn man die Betreuung sucht, ja, was ich jetzt auch nicht so oft gemacht habe, dann kommen da halt Sachen raus, die so ein eigenes Wesen entwickeln. ist schwer zu beschreiben.
Mhm. Also da ist man dann aber im Grunde auch schon fast wieder ein bisschen so beim Bauhausgedanken. Ne? Also auch, also was so das Lehrer-Schüler auch durchaus auf Augenhöhe mal sein kann. Mhm. Also wenn ich das richtig.
Ja, das war total auf Augenhöhe.
Kopf habe. Mhm.
Also das ist teilweise sogar wie anarchistische Züge in der Schule. Sowas habe ich bisher nie erlebt. Ja.
Sie konnten im Grunde da jetzt nicht viel mitnehmen, was Sie heute machen. Also,
Also war nicht, das wirklich, direkt, ne? nicht direkt.
Ja, ja, und war das von vornherein Ihnen klar oder hatten Sie schon auch so die Idee, vielleicht werde ich doch mal Künstler oder vielleicht Galerist oder wie auch immer? Also,
eigentlich nicht, nee. Also das war eher so eine Herzenssache. Ich finde auch sowas wie Kunst oder ja, sowas wie Kunst kann man eigentlich nicht studieren. Also wenn jetzt einer sagt, ich will Künstler werden, ich gehe an die Uni. Und hurra, die haben mich genommen. Okay, da ist man schon mal vielleicht fähig. So, es gibt ja auch Beispiele, ja, also wo dann was rauskommt und Talente können ja auch weiterentwickelt werden und so weiter. Aber ich denke mal, sowas wie Künstler ist man einfach, das kann man jetzt nicht groß lernen. Mhm. Ja.
Und sind Sie einer?
Nicht im klassischen Sinn. Ich habe mir mein Leben so eingerichtet, dass ich tun lassen kann, was ich will. Ja.
Kann man sagen, ein Leben ist ein Arbeitskünstler und ein Zeitkünstler.
Ja.
In dieser Sendung geht es um Zeit und um Zeitmesser, denn unser Gast baut welche, also Zeitmesser. Raphael Ickler aus Pforzheim hat vor ziemlich genau 10 Jahren seine eigene Uhrenmarke gegründet. Da waren Sie noch Student, ne?
Ja, richtig, ja.
War das jetzt nur eine Fingerübung oder hat das auch einen handfesten Zweck gehabt, diese Uhren zu bauen?
Das kam einfach zu mir. Ich hatte da Lust drauf, weil halt die Möglichkeiten da waren, also ein relativ einfacher Einstieg sozusagen halt durch die Fertigung in der Familie. Ja. Es war für mich von Anfang an eigentlich nicht klar, dass ich mal Uhren mache, aber dann habe ich einfach mal mich hingesetzt und habe dann auch begriffen, also auch aus mir heraus, es war von zu Hause aus nie die Ansage, brauchen hier einen Nachfolger, mach mal einen auf Ingenieur, wir müssen Uhren bauen, sondern die Ansage war nicht immer, macht was ihr wollt und es ist überhaupt kein Zwang da, jetzt das Gleiche zu tun so. Und dann habe ich aber einfach gesehen, dass halt viele meiner Tätigkeiten, meiner Hobbys in die Uhr reinfließen können, sei es jetzt Design selbst oder halt auch ein künstlerischer Ansatz sozusagen, was ist Zeit, wie kann man Zeit darstellen, dann aber auch, weil natürlich die Fotografie, die Produktfotografie, das Texten von den Texten.
Machen Sie ja auch alles selber.
Ja, genau. So habe ich halt gesehen, okay, also das probiere ich jetzt mal in einem Projekt halt, also mit dieser ersten Uhr 2009. Dann lief so langsam, die Uhr hat so langsam geschoben und es gab auch bis dato nur ein Modell und dann habe ich halt gemeint, okay, ich setze jetzt da mal alles auf eine Karte und geh zu de facto. Ja.
Und Sie haben mit de facto sogar schon Ihr Studium finanziert, glaube ich.
Ja,
das
richtig.
Das zweite dann,
ja,
ne? Das in Bremen.
Ja, genau. Da wurden dann 5 Uhren im Monat verkauft. Das war halt dann quasi mein Trinkgeld. Ja.
Also, was wären Sie denn bereit für eine Uhr auszugeben?
Ich sag mal so maximal 2.500 Euro. Mhm. Wenn ich die woanders kaufe.
Und was kosten Ihre so?
Die Quarzmodelle, die gehen bei 300, also um die 300 Euro und die mechanischen sind von 600 bis fast 1000.
Also kann man sagen, das ist so verglichen mit einer Rolex oder auch einer Nomos, die eher so als volksnahe Marke gibt, gilt eigentlich schon sehr günstig.
Ja, kann man schon sagen. Also preiswert, würde ich sagen. Das liegt natürlich jetzt auch an der Struktur, wie ich die Uhren vertreibe, nämlich einfach im Direktvertrieb wird natürlich einiges an Marge eingespart. So ein Zwischenhändler, der nimmt ja 200 bis 300%.
Ach.
Und das macht die Uhr teurer, ne?
200 bis 300%? Ja. Das ist ja unfassbar.
Ja, schon. Das ist überall so, ne? Also.
Hätte es Ihre Marke ohne das Internet überhaupt gegeben?
Ich glaube nicht. Hm? Ich glaube, das ist schon wichtig. Also gerade wenn man halt mit nichts anfängt und ich habe auch zum Beispiel jetzt nie groß Geld für Werbung ausgeben können. Ja. Da waren dann zum Beispiel am Anfang auch mit der 1, ne, das war ja eine Uhr, die wurde ja auch gemacht, um halt auch ein bisschen zu polarisieren, um halt so einen gewissen PR-Effekt zu haben, dadurch, dass sie halt auffällt. Ich hätte jetzt ja auch anfangen können, ich mache jetzt mal eine Pilotuhr, da wäre ich nicht aufgefallen, da gibt es viel zu viele. Und so habe ich halt auch geguckt, ich muss irgendwas ganz Eigenes machen, dass das Produkt vielleicht für sich selber so ein bisschen kostenlose Presse schafft. Ja. Und das ist halt mit dem Modell ganz gut gelungen. Ja.
Wie fühlt sich das an, so alles alleine zu machen? Also dadurch auch wahrscheinlich nicht so viel Kontakt zu haben, sondern auch viel so für sich zu sein.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ich bin eigentlich sehr viel für mich. Also ich habe natürlich auch Freunde, mit denen man sich dann privat trifft. Aber also
Sie haben auch Familie, glaube ich.
Familie ist auch, ja, 2 Kinder und natürlich die Eltern und die Großeltern. Und das ist schon richtig. Also man sitzt dann schon viel alleine am Schreibtisch. Aber das war ja schon eigentlich immer das Bild des Uhrmachers, ne?
Eigentlich
also auch
ja.
Der Uhrmacher im Jura, der saß ja viel alleine rum und hat da gefrickelt. Ich habe damit kein Problem, allein zu sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was Schönes, wenn man nette Kollegen hat und mit denen sich täglich sieht und auch natürlich produktiv zusammenarbeiten kann. Ne? Also es ist gar nicht so einfach halt auch zum Beispiel sich jetzt, wenn man gar keine Abhängigkeit hat, zu irgendjemand sich für was zu entscheiden. Ne? Also jetzt ist es richtig, jetzt ist es fertig, so lasse ich es jetzt. Ne? Das muss man auch erstmal lernen halt. Ne? Das ist schon wichtig.
Waren Sie schon immer so ein eigenständiger Kopf, also der auch, sag ich mal, mit sich selbst so klar ist?
Ob ich jetzt klar bin mit mir selber? Also ich werde immer klarer, ja. Aber ich denke schon, ja. Also ich denke schon, ja.
Andererseits sind Sie aber bei aller Individualität, sind Sie dann doch wieder zurück nach Pforzheim gezogen, von Karlsruhe, wo Sie jüngst lang lebten. Ja. Ja, sind also wieder näher an Ihrer Produktion, sind damit aber auch wieder näher an der Ursprungsfamilie.
Das stimmt, der Firma, ja. Ja. Ja, das war ein langer Weg. Also das heißt ein langer Weg, das hat ja wahrscheinlich jeder Student hinter sich, also mit verschiedenen Stationen halt. Nach dem Bremen-Studium waren wir dann mit meiner jetzigen Frau, sind wir nach Berlin gezogen. Das waren 4 Jahre, das war auch eine schöne Zeit ohne Kinder noch. Und dann kam die erste Tochter und dann sind wir tatsächlich noch richtig aufs Land gezogen. Also es war ein 300-Mann-Ort im Odenwald, also wo wir auch gar nicht herkommen, wo es komplett uns keiner kannte. Und es war so ein schönes altes Bauernhäuschen zur Miete, Gott sei Dank. Und da hatten wir wirklich ein schönes Jahr. Wir haben es dann als Urlaub mit eigenen Möbeln betitelt im Nachhinein, weil wir mussten dann auch wieder weg. Es war einfach der Blick aus dem Fenster, so ein kleiner Bauerngarten und dann völlig unverbauter Blick in irgendwelche Waldtäler rein, super Luft, irgendwie ein Uhu im Garten tatsächlich. Sehr schönes naturnahes Wohnen, aber das war dann auf Dauer doch ein bisschen zu wenig für den Kopf einfach. Also jetzt, was jetzt diese soziale Komponente oder das, was eine Gesellschaft halt auch so mit sich bringt halt und uns gefällt. Und dann sind wir nach Karlsruhe gezogen, da waren wir jetzt 2 Jahre und damit ja auch wieder näher zur Produktionsstätte. Und jetzt hat sich in Pforzheim in der alten Fabrik halt eine Möglichkeit ergeben und da sind wir jetzt letzte Woche umgezogen, ja.
Wo kann es denn eigentlich noch hingehen? Sie haben gerade erzählt, naja, so ein paar Uhrmacher vertreiben schon ihre Ware und manchmal wäre es schon ganz schön, einen Mitarbeiter zu haben. Also wie lange hält Raphael Ickler diese One-Man-Show noch durch, bis er vielleicht doch mal jemanden einstellt?
Wie gesagt, ich finde es halt unter dem Aspekt gut für mich oder gut für meine Familie sozusagen, dass wir halt dadurch sehr, sehr flexibel sind. Ich kann halt sagen, okay, jetzt gerade scheint gerade die Sonne, ich gehe mit meinen 2 Kindern mal kurz irgendwie raus in den Wald. Ja. Es ist egal, ob es jetzt Montag oder Sonntag ist, es ist aber auch egal, ob Montag oder Sonntag ist, weil ich auch sonntags arbeite. Ne? Also es gibt es halt nicht mehr dieses klassische Wochenende oder klassische Ferien. Ich bin da halt in gewisser Weise einfach jetzt komplett raus aus diesem, ja auch aus dem Rhythmus der Gesellschaft letztendlich. Ne? Das ist ganz witzig eigentlich auch in Bezug auf Uhren machen, die ja wieder Rhythmus geben so. Ich finde es so echt gut. Ich mag das eigentlich ganz gerne, ohne Abhängigkeiten zu arbeiten. Und die hätte ich jetzt ja auch gegenüber Angestellten natürlich.
Unser Gast Raphael Ickler will mit seinen Uhren einen entspannteren Zeitbegriff vermitteln. Denn viele von diesen Uhren haben nur einen Zeiger oder zeigen nur größere Stundenabschnitte an. Was aber nichts daran ändert, dass unsere Sendezeit begrenzt ist und jetzt leider zu Ende. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Raphael Ickler.
Danke, dass ich da sein durfte.
Die Redaktion dieser Sendung hatte Rudolf Linsen, die Musikauswahl Bettina Stender. In der Technik war Robert Müller, am Mikrofon Fabian Elsesser.